Herzlich willkommen zu meinem Notfall-Podcast für Heilpraktiker, die in Niedersachsen tätig sind. Hier hatte ich ja gerade schon bekannt gegeben, dass Niedersachsen so eine Art 3G-Prinzip auch für Heilpraktikerpraxen einführt. Niedersachsen hat in der Tat eine recht ausführliche Corona-Verordnung über 34 Seiten erlassen, wo man sich das so ein bisschen zusammensuchen muss. Das ist für Nichtjuristen faktisch unmöglich. Deshalb möchte ich Ihnen hier eine kleine Hilfestellung an die Hand geben. Es ist hilfreich, wenn Sie sich der Text der Verordnung zur Hand nehmen. Ich werde versuchen, das irgendwo hier im Zusammenhang zu verlinken. Es fängt dann an mit Paragraph 8 der Corona-Verordnung, Beschränkungen auf Geimpfte, Genesene und Getestete. Da heißt es, in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen gemäß § 3 mindestens die Warnstufe 1 festgestellt ist, sind der Zutritt zu den in Satz 3 genannten Einrichtungen und die Anspruchnahme der dort genannten Leistungen auf geimpfte, genesene und getestete Personen beschränkt. So, dann gucken wir an, was sind das für Leistungen? Und da steht in Satz 3 Nummer 4 die Entgegennahme einer Dienstleistung eines Betriebes der körpernahen Dienstleistungen. So, bislang war relativ unstreitig, dass das Heilpraktiker nicht betrifft. Es ging immer darum, ob es eine medizinisch erforderliche Leistung ist oder nicht. Jetzt überrascht uns Niedersachsen aber in der Tat ein wenig, indem zu den Anmerkungen zu diesem Paragraphen ausdrücklich drinsteht, dass das auch für die Praxen der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker gilt. Es gilt auch für Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie oder Fußpflege. Das findet man dann irgendwo auf Seite 23 in den Anmerkungen versteckt, was natürlich eigentlich rechtlich schon etwas skurril ist, weil wenn ich eine medizinisch erforderliche Behandlung bei einem Podologen, Ergotherapeuten habe, das dann zu verwehren, weil kein Test da ist, das ist schon genauso wie beim Heilpraktiker eine gewagte Regelungstechnik und ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt ist. Die Frage ist aber, also ganz so simpel ist es halt immer noch nicht, weil wir hatten ja gesagt, das gilt nur, wenn Warnstufe 1 festgestellt ist. Ja, also das ist die eine Voraussetzung. Und um rauszufinden, was Warnstufe 1 ist, müssten wir dann in Paragraph 2, ja, gehen. Da sind die Warnstufen definiert. Und was ist Warnstufe 1? Da gibt es neuerdings drei Leitindikatoren. Einer ist die herkömmliche 7-Tage-Inzidenz, der andere ist die Hospitalisierung und der dritte sind die Intensivbetten. Kann man da alles relativ genau nachlesen, wann es eine Warnstufe erreicht, wenn mindestens zwei der Leitindikatoren erfüllt sind. Also könnten Sie quasi da erstmal schauen, sind zwei dieser Indikatoren erfüllt, dann gilt Warnstufe 1, dann gilt sozusagen die Testpflicht. Ich denke mir, das Land wird dann entsprechend informieren, ansonsten wird es schwer sein, an die Informationen zu gelangen. Aber auch, bei den Leitindikatoren 2 und 3, die werden wahrscheinlich dann eher der Knackpunkt sein. Die Inzidenz wird wahrscheinlich eher erfüllt sein, weil für Warnstufe 1 reicht hier mehr als 35, also ab 35. Und das dürfte im Hinblick auf den Herbst wohl regelmäßig erfüllt sein. Bei der Hospitalisierung, ja, landesweite 7 Tage, Hospitalisierungsinzidenz, Fälle je 100.000, mehr als 6. Dann haben wir Warnstufe 1 bei den Intensivbetten, landesweiter Anteil der Belegung von Intensivbetten mit an Covid-19 Erkrankten an der Intensivbettenkapazität mehr als 5, dann haben wir Warnstufe 1. So, also mit diesen Kriterien darf man sich dann beschäftigen. Aber es ist noch nicht kompliziert genug, ja, das ist selbst wenn diese Kriterien jetzt mal nicht erfüllt sein sollte, ob es Stand heute erfüllt ist, kann ich jetzt auch nicht abschließend beurteilen, aber es gibt noch folgende Regelung. In Paragraph 8, also wieder zurück auf Anfang, auf Paragraph 8, der lautet ja in den Landkreisen, in denen gemäß Warnstufe 1 festgestellt ist. So, ob es das ist, wie gesagt, das müssen wir anhand der Kriterien prüfen, die oben genannt wurden. Es gibt aber noch einen Satz 2 und der lautet, das Gleiche gilt, also die Testpflicht gilt, wenn in dem Landkreis oder in der kreisfreien Stadt, ohne dass eine Warnstufe festgestellt ist, der Leitindikator Neuinfizierte gemäß § 2 Absatz 3 mehr als 50 beträgt. Also dann brauche ich nicht zweites oder drittes Kriterium, sondern es reicht, dass dieser Leitindikator mehr als 50 beträgt. Ja, das ist der Landkreis, der Kreis oder Stadt hat in entsprechender Anwendung die Voraussetzungen des Halbsatzes eins festzustellen. So. Was ist das für ein Leitindikator? Also wir gehen wieder zurück in Paragraph 2 Absatz 3. Und Paragraph 2 Absatz 3. Der Leitindikator Neuinfizierte richtet sich für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt nach der Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100.000 Einwohnern. Kumulativ in den letzten 7 Tagen. 7 Tage-Inzidenz. Ja, das ist dann wohl die herkömmliche Inzidenz. Das heißt, die Faktoren 2 und 3, die wir gerade schön herausgearbeitet haben, können wir jetzt wieder hinten anstellen, weil wir den Satz 2 haben, der uns hier eben davon wieder in Anführungszeichen befreit und die Regelungen für anwendbar erklärt. Also sind wir bei einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50, habe ich auch wieder die Testpflicht. Jetzt kommen wir dazu, wie findet diese Testung denn überhaupt statt? Das ist in Paragraph 7 geregelt. In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift Bezug genommen wird, muss der dort vorgesehene Test auf das Vorliegen des Corona-SARS-CoV-2-Virus durchgeführt werden durch. Und dann kommt es. Erstens eine molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-Kettenreaktion, also PCR-Testung, deren Testergebnis dann bis 48 Stunden nach der Testung gültig ist, kommt wahrscheinlich in der Praxis nicht so häufig vor. Dann haben wir aber auch nochmal den Antigen-Test zur patientennahen Durchführung, der die Anforderungen nach so und so, naja, gewisse Anforderungen eben erfüllt und da ist dann 24 Stunden nach der Testung gültig. Und das dritte ist ein Test zur Eigenanwendung, Selbsttest, der durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen ist und auf einer Webseite dann abrufbar ist. Diese drei Varianten habe ich: PCR-Test, Schnelltest oder eben der Test zur Eigenanwendung. Natürlich geht es mit der Eigenanwendung, drängen sich Probleme auf. Deshalb ist es auch klargestellt, dass die Testung vor Ort unter Aufsicht stattfinden muss. Aufsicht dessen, der für die Schutzmaßnahme unterworfen ist. Also hier müsste der Heilpraktiker die Aufsicht führen. Also wo dann der Unterschied ist, ob Sie denn jetzt testen oder sich selbst testet, darauf kommt es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr an. Es stellen sich natürlich Fragen, wer bezahlt jetzt den Test? Es wird ja auf den Patienten umgelegt werden müssen. Wer bezahlt die Zeit, die dieser Test in Anspruch nimmt? Das dürften spannende Fragen werden. So. Und man muss natürlich genügend Tests haben. Die Kapazitäten sind wohl aktuell da. Dann geht es noch weiter. Es gibt nämlich auch eine Testpflicht für das Personal. Da gehen wir wieder zurück in den Paragraphen 8. Da heißt es, der Betreiber, ja, also hier wäre es der Heilpraktiker, ist verpflichtet, die dort dienstleistenden Personen nach einem Testkonzept mindestens zweimal in der Woche auf das Vorliegen des Coronavirus zu testen, wenn diese Personen keinen Impfnachweis oder Genesenennachweis vorlegen. Also haben sie nicht geimpftes, nicht genesenes Personal, müssen sie auch da eine Testung vornehmen von allen dort dienstleistenden Personen. Also das kann jetzt nach einer weiten Auslegung eben auch die Reinigungskraft sein, dass ja, die Sprechstunden, Gehilfin und alles Weitere, wer eben dort tätig werden kann. Das war mal so in Kürze eine Zusammenfassung, was man als Wichtigstes dazu zu sagen hat. Ich werde es mir in der nächsten Zeit noch genauer anschauen. Nach meinem Kenntnisstand ist das in Niedersachsen eine relativ einmalige Regelung. Ich kenne noch kein weiteres Bundesland, das auf dieses Konzept zurückgreift. Schleswig-Holstein hat explizit nur die medizinische Erforderlichkeit erwähnt, was sehr sinnvoll ist, weil natürlich eine medizinisch erforderliche Behandlung niemals an einem Test scheitern sollte. Und vielleicht handelt es sich hier auch nur um ein Redaktionsversehen. Man wird sehen, wie das hier weitergeht. Wenn Sie individuelle Anfragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Am besten unter der E-Mail-Adresse info@sasse-heilpraktikerrecht.de. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen weiterhelfen können. Auf Wiederhören, Ihr Rechtsanwalt Dr. Sasse.